dieses Kapitel, Lukas 13, wir wollen dort wieder aufschlagen. Dieses Kapitel enthält ja eigentlich 6 Abschnitte. 6 vom Inhalt her gesehen, 6 inhaltliche, in sich abgeschlossene, könnte man sagen, Abschnitte, und doch hängen sie natürlich alle ganz direkt zusammen. Und wenn man das Kapitel als Ganzes durchliest, und ich möchte das nachher machen, dann nimmt man wahr, dass jeder dieser Abschnitte, dieser 6 Abschnitte, eigentlich ein eindringlicher Ruf des Herrn ist, äußerliche Frömmigkeit zu verlassen und sich retten zu lassen, sich Gott, dem Herrn, als Herrscher und König ganz zu unterwerfen. Ich möchte im Zusammenhang eben dieses Kapitel lesen. Lukas 13. Es waren aber zur selben Zeit etliche eingetroffen, die ihm von den Galiläern berichteten, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Meint ihr, dass diese Galiläer größere Sünder gewesen sind als alle anderen Galiläer, weil sie so etwas erlitten haben? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Oder jene 18, auf die der Turm in Siloa fiel und sie erschlug. Meint ihr, dass diese schuldiger gewesen sind als alle anderen Leute, die in Jerusalem wohnen? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, so werdet ihr alle auch so umkommen. Und er sagte dieses Gleichnis: Es hatte jemand einen Feigenbaum, der war in seinem Weinberg gepflanzt. Und er kam und suchte Frucht darauf und fand keine. Da sprach er zu dem Weingärtner: Siehe, 3 Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. Haue ihn ab. Warum macht er das Land unnütz? Er aber antwortete und spricht zu ihm: Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn gegraben und Dünger gelegt habe, ob er vielleicht doch noch Frucht bringt. Wenn nicht, so haue ihn danach ab. Er lehrte aber in einer der Synagogen am Sabbat. Und siehe, da war eine Frau, die seit 18 Jahren einen Geist der Krankheit hatte. Und sie war verkrümmt und konnte sich gar nicht aufrichten. Als nun Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sprach zu ihr: Frau, du bist erlöst von deiner Krankheit. Und er legte ihr die Hände auf, und sie wurde sogleich wieder gerade und pries Gott. Der Synagogenvorsteher aber war empört darüber, dass Jesus am Sabbat heilte. Und er ergriff das Wort und sprach zu der Volksmenge: Es sind 6 Tage, an denen man arbeiten soll. An diesen kommt und lasst euch heilen. Und nicht am Sabbattag. Der Herr nun antwortete ihm und sprach: Du Heuchler, löst nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe und führt ihn zur Tränke? Diese aber eine Tochter Abrahams, die der Satan, siehe, schon 18 Jahre gebunden hielt, sollte sie nicht von dieser Bindung gelöst werden am Sabbattag? Und als er das sagte, wurden alle seine Widersacher beschämt. Und die ganze Menge freute sich über all die herrlichen Taten, die durch ihn geschahen. Da sprach er: Wem ist das Reich Gottes gleich? Und womit soll ich es vergleichen? Es gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und in seinen Garten warf. Und es wuchs und wurde zu einem großen Baum, und die Vögel des Himmels nisteten in seinen Zweigen. Und wiederum sprach er: Womit soll ich das Reich Gottes vergleichen? Es gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und heimlich in 3 Scheffel Mehl hineinmischte, bis das Ganze durchsäuert war. Und er zog durch Städte und Dörfer und lehrte und setzte seine Reise nach Jerusalem fort. Es sprach aber einer zu ihm: Herr, sind es wenige, die errettet werden? Er aber sprach zu ihnen: Ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. Denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und es nicht können. Wenn einmal der Hausherr aufgestanden ist und die Türe verschlossen hat, dann werdet ihr anfangen, draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und zu sagen: Herr, Herr, tue uns auf. Dann wird er antworten und zu euch sagen: Ich weiß nicht, woher ihr seid. Dann werdet ihr anfangen zu sagen: Wir haben vor dir gegessen und getrunken, und auf unseren Gassen hast du gelehrt. Und er wird antworten: Ich sage euch, ich weiß nicht, woher ihr seid. Weicht alle von mir, ihr Übeltäter. Da wird das Heulen und das Zähneknirschen sein, wenn ihr Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes seht, euch selbst aber hinausgestoßen. Und sie werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, und zu Tisch sitzen im Reich Gottes. Und siehe, es sind Letzte, die werden Erste sein. Und es sind Erste, die werden Letzte sein. An demselben Tag traten etliche Pharisäer hinzu und sagten zu ihm: Gehe fort und reise ab von hier, denn Herodes will dich töten. Und er sprach zu ihnen: Geht hin und sagt diesem Fuchs: Siehe, ich treibe Dämonen aus und vollbringe Heilungen, heute und morgen und am dritten Tag bin ich am Ziel. Doch muss ich heute und morgen und übermorgen reisen. Denn es geht nicht an, dass ein Prophet außerhalb von Jerusalem umkommt. Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden. Und wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis die Zeit kommt, da ihr sprechen werdet: Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Welch ein Moment, wenn das sein wird. Am Ende dieser schrecklichen Gerichtszeit der Trübsal, wenn der Herr wiederkommt und der Überrest seines Volkes ihn erkennt und genau das sagt: Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Die heutige Predigt heißt vom Titel her Prophetien über die Christenheit. Und hier ist ein deutliches Beispiel, was für ein großer Prophet unser Herr war. Er war der größte Prophet aller Zeiten. Er spricht das meiste prophetisch aus, was er hier sagt. Und unser heutiger Abschnitt, Lukas 13, 18 bis 21, diese zwei Gleichnisse, sie verbinden den vorherigen Abschnitt mit dem nachfolgenden. Sie sind eng verbunden, auch inhaltlich. Denn vorher und nachher geht es um echtes geistliches Leben, echte Errettung, beziehungsweise um heuchlerische Frömmigkeit, die niemanden rettet. Und mit diesen prophetischen Gleichnissen, das ist ja reine Prophetie, was der Herr hier gibt, mit diesen prophetischen Gleichnissen verkündigt uns der Herr Jesus eine zur damaligen Zeit noch schier unglaubliche Tatsache. Man konnte es noch nicht erfassen damals, aber sehr wohl wir, die wir am Ende, am allerletzten Ende dieser Zeitspanne angelangt sind. Und er verkündigt unmissverständlich mit diesen zwei Gleichnissen: Es wird echte, gerettete Christen geben. Und es wird unechte, unerrettete Christen, wir sprechen oft von Namenschristen, geben. Das ist eine der Hauptaussagen dieser zwei Gleichnisse. Und dann im nächsten Abschnitt geht die prophetische Verkündigung gleich weiter. Dort, wo dieser eine Mann fragt: Herr, sind es wenige, die errettet werden? Und dann kommt wieder eine eindrückliche prophetische Predigt des Herrn. Ich möchte kurz diese sechs Abschnitte erwähnen. Das ist ja offensichtlich der erste 1 bis 5. Dieser Aufruf zur Buße, meint ihr, dass die schlimmer waren? Nein, uns allen gilt, wenn wir nicht Buße tun. Allen Menschen gilt genau das Gleiche. Niemand kann sagen: Ich tue keine Buße, denn ich bin doch noch etwas besser als jene. Niemand. Aber der Herr tönt damit an, dass es Menschen gibt, die genau das meinen. Es gibt diejenigen, die Buße tun. Und es gibt diejenigen, die es nicht vermögen. Die es nicht vermögen, aus ihrem Innern sich brechen zu lassen, sich zu demütigen vor dem Herrn und ihm Recht zu geben. Ja, du hast Recht. Ich bin genau der gleiche Sünder. Ich bin der Sünder und nicht das Opfer. Und der zweite Abschnitt, das Gleichnis vom Feigenbaum. In bester Umgebung, im Weinstock des Herrn, mitgepflanzt. Ein Feigenbaum mit der Pflege des Weingärtners. Und von außen herrlich zu sehen, schöne Blätter, aber keine Frucht, keine Frucht. Und der dritte Abschnitt von der Frau, eins mit dem Herrn Jesus geworden, offenbar geworden, ihr einfacher, klarer, kindlicher Glaube auf den Herrn allein. Und auf der anderen Seite der Synagogenvorsteher in den Fängen des Teufels. In den Fängen des Teufels. Aber vor der Öffentlichkeit, da galt er als die geistliche Kapazität. Als der weise Mann in geistlichen Angelegenheiten. Von der Fassade her, von der Öffentlichkeit her. Aber er empörte sich gegen den Herrn. Und wenn er gekonnt hätte, hätte er das Heil und die Rettung der Frau, er hätte sie verhindert. Wenn er gekonnt hätte, hätte er sie verhindert. Empörung und Auflehnung gegen den Herrn verhindern Heil und haben eine verheerende Zerstörungskraft. Das ist in dieser Botschaft und an anderen Stellen immer wieder sehr deutlich. Dann der fünfte, dann der heutige Abschnitt, unser, der unsige, der fünfte Abschnitt, eben die enge Pforte, ganz eng verbunden mit den übrigen Abschnitten und zuletzt noch dieses Ereignis mit dem Herodes und diese geheimnisvolle, aber auch prophetische und klare Antwort, die der Herr ihnen gibt. Und dann seine Wehklage, seine tiefe Wehklage. Jerusalem, Jerusalem. Und eben in der Mitte dieser Abschnitte steht unser heutiger. Als mahnende Offenbarung, als traurige Offenbarung davon, wie sich das Reich Gottes entwickeln wird. Nämlich, wenn er, der König und Hausherr dieses Reiches, die Erde wieder verlässt. Wie wird es sich entwickeln? Wenn er es wieder verlässt, diese Erde, und warum hat er sie wieder verlassen? Weil er abgelehnt, verworfen wurde, bis zum Äußersten, bis zur Ermordung verworfen wurde. Es wird die Zeit sein, wenn er zurückgegangen sein wird. Das ist für uns jetzt Vergangenheit, aber damals war es noch Zukunft. Es wird dann die Zeit kommen, eine ganz spezielle Zeit. Alle anderen Heilszeiten sind im Alten Testament zum Teil eingehend behandelt und beschrieben worden, aber nicht diese Zeit. Kein einziges Wort über diese Zeit. Vom Moment, wo der verworfene Herr zurück zum Vater geht. Diese Zeit, in der wir leben. Es wird eine Zeit sein, wo das Reich Gottes als Geheimnis auf dieser Erde sein wird. Als Geheimnis. Die Ungläubigen werden es nicht wirklich verstehen. Auch die Gleichnisse des Reiches werden sie nicht wirklich verstehen. Das hat der Herr klar und deutlich gesagt. Und diese zwei Begriffe, das Reich als Geheimnis und die Gleichnisse des Reiches, das meint praktisch dasselbe. Es ist ein Geheimnis, diese spezielle Form des Reiches Gottes, diese Erscheinungsform in dieser Zeit. Das hat der Herr gesagt. Sie haben ihn gefragt, warum sprichst du immer in Geheimnissen, wenn du vom Reich Gottes sprichst, die Jünger? Und der Herr hat gesagt, damit sie es nicht verstehen. Aber euch, meinen Jüngern, ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen. Euch ist es gegeben. Matthäus 13, Lukas 8. Der Herr, als er die Erde verlassen hat, da hat er seine Predigten zurückgelassen. Seine Prinzipien hat er zurückgelassen auf dieser Erde. Das können wir zusammenfassen. Sein Wort hat er zurückgelassen. Sein Wort. Und er hat auch die Seinen zurückgelassen. Er hat sie nicht mitgenommen. Der Herr hat die Seinen zurückgelassen. Damit also den Hauptumfang seines Reiches hat er auf dieser Erde zurückgelassen. Aber die Hauptperson des Reiches, das Reich in Person, ist zurückgegangen zum Vater. Er hat all diese Dinge den Händen der Menschen überlassen. Den Menschen, welche als Sünder, als Rebellen gegen Gott in den Fängen des Feindes sind. Das eine oder andere kann sich vielleicht erinnern, wir haben ausführlich darüber gehört, vor 6 bis 7 Jahren, die verschiedenen Erscheinungsformen des Reiches Gottes und wie wichtig der Stellenwert eben der Himmelreichsgleichnisse darin sind. Und hier auch wieder in diesen 2, die dazugehören, zeigt er prophetisch auf, was in dieser kommenden Zeitepoche aus dem werden wird, was er von seinem Reich hinterlassen hat. Das drücken diese 2 Gleichnisse aus. Welche bösartige Verzerrung und Entartung daraus kommen wird in der Endphase, wenn das Böse ausgereift sein wird. Und der Herr Jesus spricht damit auch mit großer Offenheit aus, wie angefochten, angegriffen der Überrest sein wird. Die wenigen kleinen Gemeinden, die ihm und seinem Wort aber in allem anhangen wollen, die in dieser Endphase noch da sein werden. Wie angegriffen diese kleine Herde sein wird. Und wie freue ich mich über den Vers Lukas 12, 32. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Wenn es schon bei Esra und Nehemia so starke Opposition gab, wie viel mehr doch noch in unserer Zeit des ausgereiften Bösen. Wenn da doch noch einige Gemeinden sich wagen sollten, noch Herberge sein zu wollen, zur Rettung von Menschen, zur Zurüstung von Gläubigen, zum einmütigen Kampf für den Glauben des Evangeliums. Wehe ihnen, wehe ihnen. Von allen Seiten, von außen und von innen werden sie es zu spüren bekommen. Wie freue ich mich wieder über diese Zusage des Herrn. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Oder auch aus Matthäus 16. Aber die Pforten der Hölle werden sie, diese kleine Herde, nicht überwinden. Und das können wir ja selber bezeugen als kleine Gemeinde. Seit Jahren die Anläufe des Feindes. Und sie sind heute stärker als vor 10 Jahren. Und sie werden, die Wahrscheinlichkeit ist groß, zunehmen an Intensität, an Heftigkeit der Einschüchterung. Und ich möchte da das einfach ganz persönlich von mir sagen. Wenn nicht der Herr Jesus mit seiner eigenen Hand mich halten würde, wäre ich längst weggeblasen. Längst weggeblasen. Und auch wenn ich mich von ganzem Herzen allein auf den Herrn und sein Wort, an ihn mich halten will, manchmal fürchte ich, dass die Wut und die Aktionen des Feindes obsiegen könnten. Wenn dann zum Beispiel noch stützende Arme plötzlich wegfallen oder was auch immer für Situationen. Ich kann euch sagen, wie unaussprechlich dankbar und freudig sind wir als Älteste auch immer wieder zu sehen, dass der Herr unser Retter ist, dass er in unserer Mitte wirkt, dass deutliche Zeichen der Wiedergutmachung, der Wiederherstellung wahrnehmbar sind. Wie unaussprechlich groß ist unsere Freude. Der Herr Jesus ist und bleibt Sieger über alle Finsternis, über jedes Werk des Feindes. Diese Tatsache ist viel gewichtiger als die andere, der Endphase der Ausreifung des Bösen. Die ist viel, viel größer. Er ist und bleibt der Sieger. Jetzt zu den zwei Vergleichen oder eben Gleichnissen, wie sich das Reich Gottes in unserer Heilszeit entwickeln wird, beziehungsweise aus unserer Sicht heute jetzt zurückschauend entwickelt hat. Nur ganz kurz, was meinen wir mit unserer Heilszeit? Ganz grob gesehen, das kann man etwas unterschiedlich Anfang und Ende sehen, das spielt auch nicht so eine Rolle. Ich würde es so sagen, unsere Heilszeit hat begonnen mit der Verwerfung des Messias. Das war der Moment, wo Gott sich abwendete von seinem Volk. Er hat es weder verworfen noch zerstört. Aber er hat sich abgewendet. Und er hat sich den Heiden zugewendet. Die Zeit zwischen der Verwerfung des Messias durch sein Volk und dessen Bekehrung, dessen nationalen Bekehrung am Ende der Trübsalzeit. Das ist diese ganz spezielle Zeit in der Menschheitsgeschichte, in der wir leben dürfen. Und zwar gegen den Höhepunkt zu leben dürfen. Müssen. Es ist nicht immer ein Dürfen. Und von was ist denn diese Heilszeit geprägt? Sie ist eben geprägt von dieser speziellen Erscheinungsform des Reiches Gottes. Dieser geheimnisvollen Erscheinungsform. Für uns offenbar. Für die Welt unverständlich. Und sie ist geprägt von einem Nebeneinander. Von einem Nebeneinander. Nämlich dem Nebeneinanderwachsen von Weizen. Von guter Saat. Aus dem Wort Gottes. Von erretteten Menschen. Und sie wachsen nebeneinander mit dem Unkraut. Wer ist der Sämann des Unkrautes? Das ist uns klar. Es ist der Feind. Wer ist denn der Sämann des Weizens? Es ist uns klar. Es ist der Herr selber und sein Wort. Und wir wissen ja, welches Gleichnis da angesprochen wird. Vom Weizen und vom Unkraut. Ein ganz wichtiges Gleichnis in dieser Abfolge der Himmelsreichsgleichnisse. Im ersten dieser Gleichnisse, wenn wir an Matthäus 13, diese sieben Gleichnisse denken, ist ja das vierfache Ackerfeld. Der Sämann, der ausgeht, dort beginnt diese Heilsphase. Der Sämann, der geht out, wirft seinen Samen aus. Und alles geht auf und wächst herrlich heran. Nein, es gibt große Unterschiede. Aber das ist die Grundlage gelegt. Und nachher erklärt er das weiter mit dem zweiten Gleichnis, eben vom Weizen und vom Unkraut, was weiter passieren wird. Und dann kommt Gleichnis Nummer 3 und 4, das sind unsere heutigen. Und dann kommt noch das Gleichnis vom verborgenen Schatz im Acker, ein wichtiges, die ganze Fülle der Heilslinien enthaltenes Gleichnis. Und dann das von der kostbaren Perle und zum Schluss noch das vom Fischzug. Und wir haben hier heute diese beiden speziellen Gleichnisse vor uns. Diese Heilszeit ist eben geprägt von diesem Nebeneinander. Und es führt zu der Entwicklung des Reiches Gottes, wie wir sie in der Kirchengeschichte und in unserer Zeit eins zu eins beobachten können. Und diese zwei Gleichnisse vom Senfkorn und vom Sauerteig schildern genau diese Entwicklung des Reiches. Das erste in seiner äußeren Form und das zweite in seinem inneren Wesen. Ich lese noch einmal Kapitel 13, 18 und 19. Da sprach er: Wem ist das Reich Gottes gleich? Und womit soll ich es vergleichen? Es gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und in seinen Garten warf. Und es wuchs und wurde zu einem großen Baum. Und die Vögel des Himmels nisteten in seinen Zweigen. Es ist so entscheidend wichtig, wenn man die Gleichnisse des Herrn auslegt. Und wir haben damals schon gesagt, wie schwierig das ist. Wie viele falsche Auslegungen Gefahr stehen, gemacht zu werden. Dass man sich an Auslegungsprinzipien hält. Und zwar ganz nach dem Vorbild der Auslegung des Herrn selber. Und es ist so gut, dass wir die Auslegung des Herrn selber haben. Das erste Gleichnis und das zweite in Matthäus 13 legt er selber aus. Und da können wir sehen, nach welchen Prinzipien wir jedes andere Gleichnis auslegen müssen. In jedem Gleichnis kommen bestimmte Begriffe vor. Und die Auslegung so eines Begriffes darf nie gegen die Bedeutung dieses Begriffes an einer anderen Stelle in der Schrift laufen. Es kann nicht sein, dass ein gewisser Begriff, immer wenn er in der Schrift vorkommt, mit etwas ganz Bestimmtem verbunden ist. Und wenn er in einem Gleichnis vorkommt, geben wir ihm plötzlich eine ganz andere Bedeutung. Das darf nicht sein, das ist elementar verstoßen gegen die Auslegungsprinzipien der Schrift. Und so ein Begriff ist ja der Sauerteig, nicht wahr? Der Ausleger darf einem Begriff nicht eine eigenmächtige Bedeutung geben, sagt Apostel Petrus im 2. Petrus 1. Und wir haben hier also den Begriff des Senfkornes. Aus einem Senfkorn wächst was? Was wächst aus einem Senfkorn? Eine Senfpflanze. Eine Senfpflanze ist eine einjährige, krautige Pflanze. Wichtig, eine einjährige Pflanze. Die geht zugrunde. Was hat das auf sich mit einjährigen Pflanzen? Es gibt keine einjährigen Pflanzen, die irgendwie stark verhölzen, die hölzig werden und stark werden. Gibt es nicht bei einjährigen Pflanzen. Und die zur Zeit Jesu häufig angepflanzte Senfart, das war der schwarze Senf. Und der wird circa einen Meter hoch. höchstens unter ganz optimalen Bedingungen so gegen 2 Meter. Eine einjährige Pflanze. Und hier nun wird aus einem solchen Senfkorn, was steht da, ein großer Baum. Ein großer Baum. Mit Zweigen, in denen Vögel nisten können. Nicht ein kleines Nestchen eines, sagen Sie nichts Falsches, sage, dass ein kleines Nestchen baut, ein Spatz oder was auch immer, auch kein Höhlenblüter, ein kleines Nestlein, nicht das ist gemeint. Vögel nisten in diesem Baum. Und ein Ausleger schreibt, wenn der Begriff in der Bibel geschrieben wird, Vögel des Himmels, dann sind große Vögel gemeint. Vögel des Himmels. Dann sind zum Beispiel Rabenvögel gemeint. Oder Raubvögel, Geier. Die Vögel des Himmels. Können mehrere von ihnen, selbst in, wenn er 2 Meter hoch wird, der Senfbusch, nisten? Unmöglich. Dies ist nicht die Art des Senfkornes. 1. Mose 1, Vers 11 bis 12. Und der Herr schuf die verschiedenen Kräuter und Pflanzen und gab ihnen Frucht und Samen. Und aus jedem Samen wurde wieder genau diese Art. Das heißt nicht, dass er nicht das Potenzial der Punktmutationen in die Pflanzen gelegt hat und in die Schöpfung. Das ist etwas ganz anderes. Aber es wird nie und nimmer aus einem Apfelsamen, ein Birnbaum schon nur, es wird nie und nimmer aus einem Gorilla ein Mensch. Es ist nicht möglich. Der Herr schreibt es. Jedes nach seiner Art wird es Frucht tragen. Die Senfpflanze hier, sie ist entartet. Sie ist entartet. Und somit ist sie was geworden vor Gott? Ein Gräuel. 1. Mose 6. Diese ersten Verse dort. Es heißt nicht, damit sagt Gott auch, dass die Genetik tatsächlich verändert werden kann. Wenn das passiert, ist es Gott ein Gräuel. Hören wir gut zu. Wenn die Genetik verändert wird, ist es Gott ein Gräuel. Und sie wurde verändert dort in 1. Mose 6. Da sind die Engel, Dämonen, eingegangen zu Frauen und haben Kinder gezeugt. Und das hat zur Vernichtung geführt, praktisch der ganzen Erde. Es ist Gott ein Gräuel. Und es ist auch heute möglich, wie nie zuvor in die Genetik einzugreifen, das wissen wir. Und wir wissen auch, welche Experimente das laufen. Hybridwesen, das ist weiter fortgeschritten, als wir alle auch nur ahnen. Hybridwesen zu generieren. Menschen, schweinisches Erbgut einzupflanzen. Wir gehen unmissverständlich gegen den Höhepunkt der Bosheit zu. Gott wird das nicht zulassen. Er wird es nicht zulassen. Diese Senfpflanze hier ist entartet und damit für Gott ein Gräuel. Die Senfpflanze, welche eben bildhaft das Reich Gottes darstellt, wie es sein wird, entwickelte sich zu einem riesigen äußeren Ausmaß, zu einem Monstrum und Ungeheuer. Im Bericht von Markus steht zum Beispiel über das gleiche Gleichnis: Und es ist doch das Kleinste unter allen Samen. Wie ist das gemeint? Im Vergleich zu dem damals üblichen Ackerfeldgewächsen, Gartengewächsen, es steht dort unter allen Samen des Feldes, des Ackerbaues, griechische Wort ge, der Erde ist gemeint, sei es das Kleinste. Das können wir durchaus bejahen und als wahr verstehen. Wer ist der Mensch hier in diesem Gleichnis? Es ist nicht schwer. Wer am Anfang, wer ist der Sämann? Es ist der Herr Jesus. Er hat es gesät. Und was ist sein Garten? In den anderen Parallelberichten steht der Acker. Was ist der Acker? Auch hier, ja, nicht Dinge vermischen. Der Herr Jesus legt klar aus, was der Acker ist. Auch im Bericht vom Weizen und Unkraut. Der Acker ist nicht die Gemeinde. Nein, der Acker ist die Welt. Die Welt gehört ihm übrigens, berichtet uns das eindrückliche Gleichnis vom Schatz im Acker. Die Welt hat immer ihm gehört und sie wird allein ihm wieder gehören. Der Begriff Baum wird auch an anderen Stellen der Bibel als Bild symbolisch gebraucht, nämlich als Symbol für ein großes Weltreich oder auch für dessen Herrscher, also als Weltmacht symbolisiert, der Baum. Denken wir an Hesekiel 31. Sehr eindrücklich, wie da Ägypten und Assyrien beschrieben werden als hohe Zedern vom Libanon, mit ihrem Wipfel über alles überragen, bis in den Himmel hochragen. Stolze Zedern, der Herr hat sie gefällt, deswegen. Oder dann genau gleich weiter, das nächste große Reich, die Babylonier, Daniel 4, das Bild von Nebukadnezar, vom Baum. Gott hat ihn gefällt. Auch Israel wird ja als Baum symbolisiert oder als Bäume. Das haben wir kürzlich auch angeschaut. Drei verschiedene Bäume, auffällig dabei. Es sind alles Fruchtbäume. Der Ölbaum, der Feigenbaum, der Weinstock. Sie sind alle kleine Bäume. Sie reichen nicht bis zum Himmel. Aber sie sollten alle Frucht bringen. Die guten Früchte sind im Vordergrund beim Bild für Israel. Wer oder was aber sind die Vögel des Himmels? Auch hier wieder schauen wir auf die Auslegung des Herrn. Was sind die Vögel im Gleichnis vom Sämann? Es ist der Satan und seine Gesandten. Wir können auch sagen, wenn wir heute den riesengroßen, weltumspannenden Baum des sogenannten Christentums anschauen. Es sind dämonische Einflüsse, Pseudochristen, biblisches und okkultes, weltförmiges vermischt und ihm neues Leben gegeben, verändertes Leben. Und dieses Leben wird ausgebrüht. In diesem Weltbaum. Die Christenheit, sagt der Herr, wird zu einer Behausung Satans und seiner Engel werden. Der große entartete Baum hier symbolisiert das Weltreich oder die Weltmacht des Christentums. Es hat sich in allen Erdteilen ausgedehnt und vor allem vermischt mit den jeweiligen Göttern. Vorherrschende Theologie heute in der Missionslehre, in der Missiologie, in der ganzen Theologie, vorherrschende Philosophie ist ja der Dominionismus. Wir als Christen müssen diese Welt prägen, ihre Kultur prägen, ihre Politik prägen, ihre Ausbildung prägen, ihre Kultur und ihre Gesellschaft prägen. Völlig bibelfremde Lehre. Völlig bibelfremde Lehre. Wir müssen das Reich Gottes aufrichten. Eine blande Lüge Satans. Ohne Zutun von Menschenhänden wird es aufgerichtet werden, wenn der Herr zurückkommt. lesen wir in Daniel. Und der Höhepunkt dieses Weltbaumes ist uns sicher auch allen bewusst. Das ist Offenbarung 17. Die Hure Babylon. Wie viele falsche Auslegungen hat es schon gegeben über dieses Gleichnis. Und so legten die Theologen unmittelbar nach der Reformation, also die reformatorische Theologie, sie legten dieses Gleichnis ganz anders aus. Einer der ersten war John Trapp, kurz nach der Reformation. Hat er darüber geschrieben, gesagt, die Menschen kommen aus allen Völkern und finden Heimat in den Zweigen dieses wunderbaren großen Baumes, des Christentums, des Evangeliums. Er meinte auch der reformatorischen Mutterkirche. Sie sind aufgenommen durch die Kindertaufe. Und dieser wunderbare Baum, und das ist so tragisch, dann haben sie noch weiter fabuliert. Dieser wunderbare Baum sei jetzt das himmlische Jerusalem. Auf die Erde gekommen, wo es jetzt goldig glänzt. Als Ausdruck des nun vorliegenden tausendjährigen Reiches. Das neue Israel ist es. Und es gibt keinen Platz mehr für das alte Israel. Es ist verworfen. Und so entstand die Ersatztheologie. Wir, die Christen, sind das neue Israel. Unter anderem aufgrund der falschen, total falschen Auslegung dieser Gleichnisse. Im Kontext der ganzen Schrift sagt dieses Gleichnis etwas ganz anderes. Die Entartung, die wir beschrieben haben, sie wird auch ganz massiv in die biblischen Gemeinden hineinzudringen suchen. Und umso klarer, umso kompromissloser müssen diese zur biblischen Wahrheit und zum biblischen Wandel in der Absonderung stehen. Umso angefochtener werden sie sein, umso nötiger ist ein geschärftes Urteilsvermögen über Gut und Böse, ein feines, geschärftes Gewissen in geistlichen Dingen. Nicht der wunderbare göttliche Same übrigens wurde verändert. Es lag nicht am Samen des Senfkorn. Nicht der Same war schlecht, sondern die Reaktion der Umgebung, der Welt auf den göttlichen Samen. Sie hat es pervertiert. Der Herr hat es in ihre Hände gegeben. Darum berührt es uns auch so komisch, ist uns auch diesen Sommer wieder so gegangen, wenn man irgend in große Kirchen geht, zum Beispiel in Freiburg, in das Münster, da hat man ein komisches Gefühl, weil man begegnet so vielem, was uns so lieb ist. Die Begriffe und den Jüngern und die Darstellungen aus der Bibel, diese wichtigen, großen Wahrheit. Und das Ganze ist vermischt mit einer Finsternis. Oder noch schlimmer dann in einer katholischen Kirche am Lago Maggiore. Auch dort christliche Begriffe. Wir müssen uns doch freuen an dem. Aber man kann nicht. Es ist so schrecklich finster. Entartet. Es sind nur noch Begrifflichkeiten. Das Programm des Teufels für die Gemeinde Jesu Christi. Der Teufel hat ein klares Programm für uns. Als Gemeinde Jesu Christi. Und dieses Programm heißt, die kleine, verachtete Gemeinde soll sich ersetzen lassen durch eine große, beeindruckende Gemeinde. Das tönt doch gut. Das ist das Programm, das der Teufel umsetzt. Er hat es von Anfang an umgesetzt in den großen Kirchen zuerst. Aber heute setzt er es um in den ehemaligen Gemeinden Jesu Christi. Großes Versprechen. Und er hält sie auch. Sie werden groß, die Gemeinden. Sie werden berühmt. Sie werden erfolgreich. Das Gleichnis noch kurz vom Sauerteig. Ich lese es jetzt nicht mehr, wir wissen, was steht. Der Sauerteig kommt 13 Mal vor im Neuen Testament und durchwegs gebraucht als Symbol von Sünde, von Unreinheit und Bösen. Und gekennzeichnet vor allem auch als falsche Lehre. Matthäus 16, 6, 11 bis 12, Galater 5, 7 bis 9. Und andererseits auch symbolisiert es böse Werke, Heuchelei, der Sauerteig der Pharisäer, Wandel in Sünde und Ungehorsam, 1. Korinther 5, Matthäus 23. An keiner einzigen Stelle in der Bibel wird Sauerteig irgendwie als etwas Positives oder Gott Wohlgefälliges dargestellt. Und das Volk musste am ersten Tag des Passafests ihre Häuser reinigen und jeden Rest von Sauerteig ausräumen. Und wer trotzdem Sauerteig verwendete, musste sterben. Das Bild oder Symbol der Frau. Es ist ja eine Frau, sie nahm heimlich. Wenn der Begriff Frau symbolisch gebraucht wird in der Bibel, meint es einfach immer eine geistliche Körperschaft. Das kann positiv oder negativ sein. Zum Beispiel Israel, das Volk Gottes, als Frau Jahwes. Die Gemeinde, als Braut des Lammes. Aber auch negativ. Isabel zum Beispiel heißt übrigens die Unberührte, die Keusche, im Sendschreiben von Thyatira, die zur geistlichen Hurerei und Heuchelei verführte. Und damit ist nicht einfach eine Frau gemeint. Es kann sein, dass das auch der Fall war. Aber es sind die Lehrer gemeint, die das taten. Oder die große Hure Babylon. Eine geistliche Körperschaft. Mehl, der Begriff des Mehls. Mehl entsteht aus der Frucht des ausgesäten Samens. Und es symbolisiert Reinheit, reines, weißes Mehl. Drei Scheffel, eine Maßeinheit. Drei, die Zahl der Gottesoffenbarung. Er hat sich ja offenbart als dreieiniger Gott. Die drei Scheffel Mehl sprechen also von dem Reinen, von Gott selber offenbarten Wort Gottes, wenn wir das alles zusammennehmen. Von seinem offenbarten Willen und Heilsplan, eben in seinem unvergänglichen Samen des Wortes Gottes. Würde nun die echte Braut Christi Sauerteig nehmen und heimlich in das reine Wort Gottes hineinmischen, wie das genau ebenso ausgelegt wurde schon. Dies kann nur durch die babylonische Frau, durch das Weib Isabel geschehen, die mit dem durchsäuerten Mehl eine verdorbene Pseudogemeinde baut, die allerdings sehr erfolgreich ist, in der ganzen Welt angenommen wird. Und da sehen wir auch diese deutliche Parallele zum Gleichnis vom Senfkorn. Auffällig an dieser Pseudogemeinde ist die Weltförmigkeit, die Gesetzlosigkeit, die Unreinheit, die so lange praktiziert und gelebt wird, bis man sie als normal erklären kann. Es ist ganz normal. Bis auch noch echte Christen in diesen Gemeinden kaum mehr ein Unrechtsempfinden haben, wenn sie bleiben in diesen Gemeinden. Ein gefährlicher Weg übrigens. Das Gewissen wird gestumpft. Das Unterscheidungsvermögen geht flöten. Wie gemein die ganze Sache. Weil diesem durchsäuerten Teig steht doch als Grundlage oder liegt das Wort Gottes zugrunde. Wie gemein, wie hinterhältig. Es ist geistliche Hurerei, es ist innere Verdorbenheit. Jemand hat gesagt, die Christenheit wird immer selbstverständlicher Verdorbenheit und Unmoral akzeptieren und praktizieren, bis sie ganz vom Herrn Jesus und seinem Wort abgefallen ist. Und in den Endstadien davon befinden wir uns. Ich möchte zum Schluss kommen. Wir werden natürlich auch erinnert an das Sendschreiben von Laodicea, wo all das ja als Frucht ausgedrückt wird. Ich möchte daran erinnern, dass es immer noch die Zeit ist, wo der Herr sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Soll jemand meine Stimme hören, so will ich zu ihm eingehen und das Mahl mit ihm halten. Und ich möchte jetzt zum Schluss nicht das Sendschreiben an Laodicea lesen, sondern viel lieber das vorletzte an Philadelphia. Nehmen wir es für uns, für unsere Gemeinde. Ich wurde innerlich wieder sehr gestärkt und auch erschüttert, geschüttelt, als mir in den Sinn kam, dass wie der Herr auch dieses Wort aus Offenbarung 3,8 mir aufs Herz gelegt hat am Anfang dieses Jahres. Ich lese noch von Offenbarung 3, von Vers 7. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt, und zuschließt, sodass niemand öffnet. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben, und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt oder befolgt und meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich gebe das solche aus der Synagoge des Satans, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe, weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Siehe, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Herr Jesus, wir danken dir für dein lebendiges, ewig gültiges Wort. Wir danken dir für dich selber, dass du uns dich hingegeben hast. Du, das lebendige Wort, dass du auf diese Erde gekommen bist. Und obschon du verworfen wurdest, hast du dein Blut gegeben. Für deine größten Feinde hast du dich marten und schlachten lassen, damit alle die Möglichkeit haben, Erlösung zu finden, Reinigung durch dieses dein vergossenes Blut. Herr, wir danken dir. Wir beten dich an in unserer Mitte. Du bist unser Herr. Du bist unser Heiland, auch wenn wir es nicht verdient haben. So bist du unser Hirte und wirst deine Schafe. Und du willst uns führen, Herr. Und führe uns. Führe du uns, Herr Jesus. Und stärke du ein jedes. Wirke an unseren Herzen, dass wir nur noch eines wollen, vorwärts gehen und Frucht bringen für dich, Herr. Nicht für uns, nicht für irgendetwas, für die Ewigkeit, für dich. Ich danke dir, Herr, auch für diese Zusage, dass diejenigen, die mit Tränen sehen, mit Freude ernten werden. Amen.